ARD Sounds.
Das erste Foto habe ich 1967 in Zellamedis auf dem Bahnsteig gemacht. Und das war eine 93er. Ich glaube, die 827. Also da merken Sie schon, der Eisenbahnfan hat ein sehr gutes Zahlengedächtnis, aber ich merke mir keinen Geburtstag oder solche Dinge. Aber sobald eine Lok im Spiel ist, ist die Zahl hier oben ganz fest gespeichert.
Sie heißen Trainspotter, Zugfotografen oder Lokspäher. Diese ganz besondere Sorte der Eisenbahnfans, die entlang von Gleisen und den Bahnhöfen nach Zügen Ausschau hält. Nach besonderen und ganz gewöhnlichen. Nach alten Dampfrössern und modernen Elektroloks, nach langen Güterbahnen und ungewöhnlich lackierten Personenzügen. Oft mit Fotoapparat, mit Kamera oder mit Handy in der Hand, manchmal mit Notizbuch. Drei von ihnen berichten im MDR Thüringen-Podcast Abenteuer Eisenbahn diesmal von ihrer Leidenschaft. Frank Buttig aus Berlin, Anthony Gladstone aus München und Rudolf Heim aus Ingersleben bei Erfurt. Mein Name ist Markus Wetterauer, herzlich willkommen. Rudolf Heim ist Anfang 70, seit vielen Jahren Herausgeber der Fachzeitschrift Lokmagazin. Sein erstes Zugfoto machte er mit 14.
Ich war damals schon so ein richtiger Lokomotivliebhaber, mich hat das fasziniert, diese Welt. Aber ich bin bis dahin nicht auf die Idee gekommen, mal ein Foto von so einer Lok zu machen. Und mein Vater war aber ein begeisterter Fotograf, der hatte mehrere gute Kameras auch. Und von dem habe ich mir das ein bisschen abgeschaut. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, Papa, kannst du mir mal den Fotoapparat mitgeben, den kleinsten, den du hast, den ich in die Jackentasche stecken kann? Denn Fotografieren war damals noch verboten. Die Reichsbahn war in Anführungsstrichen militärisches Geheimnis und Züge durfte man nicht knipsen. Das lockerte sich erst zu Anfang der 70er Jahre, als auch aus dem westlichen Ausland dann Fotografen hierher kamen und sich für diese alte Eisenbahn, die ja bei der Reichsbahn so ein bisschen wie konserviert war, war alles ein bisschen altmodisch. Und die waren davon begeistert. Und als dann der Staat merkte, Mensch, mit denen nehmen wir Devisen ein, die übernachten in unseren Hotels, hat man das insgesamt so ein bisschen gelockert, diese Geheimnistuerei. Aber 67, da habe ich schon lange dort gestanden vor der Lok. Die fuhr auch nicht weg. Ich wusste auch, die warten jetzt hier auf den nächsten Zug. Und habe mich dann so ein bisschen versteckt hinter Papierkorb oder hinter einer Reklamewand und so, bis ich wirklich sicher war, dass mich keiner sieht. Und dann habe ich ein Foto gemacht. Also es war auch ein bisschen wie Indianerspiel. So.
Nach diesem ersten Foto haben Sie gedacht, ja, das wäre was?
Das machst du weiter. Da habe ich auch sofort ein Buch angefangen, so ein Notizbüchlein, wo ich immer den Ort aufgeschrieben habe und die Loknummer, die ich dort aufgenommen habe. Manchmal auch ein bisschen was dazu beim Rangieren oder vor welchem Zug. Züge haben ja auch Nummern. Das ist dann immer mehr geworden und es sind, glaube ich, inzwischen 10 oder 11 solche Handbücher da, die also von vorn bis hinten beschrieben sind. Aber es ist in den letzten Jahren ist es etwas weniger geworden. Also die Kurve geht wieder langsam bergab. Also ich fotografiere auch, obwohl ich ein ganz großer Dampflok-Fan eigentlich bin, ich fotografiere auch sehr gerne diese neuen modernen Züge. Also hier direkt hinterm Haus geht ja diese neue Hochgeschwindigkeitsstrecke entlang von Erfurt runter nach Ebensfeld, Nürnberg, München. Und dort fährt ja so im Schnitt alle 30 Minuten fährt da ein ICE. Und ich habe dort oben schon viele und mit viel Aufwand verbundene Fotos gemacht. Sonnenuntergänge abgewartet extra und Gegenlichtstimmungen, mal im Schneegestöber fotografiert. Also das macht nach wie vor richtig Spaß, obwohl es halt ein schneeweißer Zug ist und keine Dampflok mehr.
Also Dampflok macht nicht unbedingt mehr Spaß?
Wir haben einen großen Freundeskreis, einen großen Austausch auch. Wir tauschen Bilder aus und Informationen und so. Und viele dieser Freunde fahren gerne zu solchen Museumsbahnen, wo also 2, 3 alte Dampfloks toll gepflegt werden und bestens geputzt sind und dann am Wochenende für Touristen fahren. Aber das ist nicht so mein Ding. Das ist mir eine Spur zu künstlich, so ein bisschen Hollywood-mäßig, gar so geleckt. Ich fahre sehr gern zu alten, stillgelegten Strecken, die schon gar nicht mehr existieren, wo man schön wandern kann und wo man dann irgendwo im Gestrüpp noch einen alten Kilometerstein findet oder ein verrostetes Signal, was stehen geblieben ist, aber schon 30 Jahre kein Zug mehr fährt. Und diese Romantik und diese Vorstellung, so die Fantasie, wie das früher aussah, das macht mir einen Riesenspaß. Aber wenn das dann so, wie gesagt, so gespielt wird, das ist nicht unbedingt mein Ding.
planen Sie dann solche Fotos? Also wenn Sie jetzt sagen, hier geht eine Hochgeschwindigkeitsstrecke in der Nähe vom Haus vorbei, wissen Sie dann genau, wann welcher Zug fährt und gehen Sie dann gezielt dahin oder ist es eher spontan?
Bei mir ist es oft gezielt. Also das war auch früher schon so. Es gab in der Nähe von Oschatz in Sachsen, zwischen Leipzig und Riesa, gibt es heute noch eine Schmalspurbahn. Und früher fuhr dort immer, natürlich fuhr da Dampf in den 70er, 80er Jahren noch. Und da gab es abends den letzten Zug, der fuhr in Oschatz ab 16.16 Uhr. Also man wusste die Minuten, wieder Zahlen. Und der fuhr immer mit zwei Loks, weil dann die Rangierlok, die in Oschatz einen Tag über rangierte, und die Zuglok zusammen nach Hause, nach Mügeln fuhren, wo der Lokschuppen steht. Und da habe ich, glaube ich, 10 Anläufe genommen, um den Zug mit den zwei Loks genau im Sonnenuntergang zu erwischen. Und das hat 9-mal eben nicht geklappt, weil entweder war Nebel am Abend oder eine Wolke zog vor die Sonne oder der Zug kam zu spät. Es war zwar herrlicher Sonnenuntergang, aber der Zug war noch nicht da. Oder er fuhr nur mit einer Lok, weil eine kaputt war. Also es gab, wie gesagt, 10 Versuche und einer ist dann irgendwann endlich gut gegangen. Also so kann man auch das zur Wissenschaft machen und zur Besessenheit fast. Aber wenn es dann klappt, ist das Ergebnis so perfekt und schön. Und die Leute sehen ja nur das gute Foto, was geklappt hat. Die neuen, die nicht geklappt haben, die sieht ja keiner.
Aber man freut sich dann wahrscheinlich umso mehr, wenn man so ein tolles Foto hat.
Ja, man freut sich da. Das ist so wie jemand, was weiß ich, der sein Haus neu gestrichen hat von außen und der dann in dem Moment, wo er den letzten Pinselstrich gemacht hat, 10 Meter zurückgeht und sich riesig freut, wie schön es jetzt aussieht. Also das ist so das Glück einer gelungenen Arbeit. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Es ist dann nicht nur Hobby, es ist fast besessene Arbeit. Aber das Glück ist dann eben wirklich groß. Zufriedenheit ist groß.
Sind Sie alleine unterwegs, wenn Sie fotografieren oder mit anderen zusammen?
Es ist unterschiedlich. Manchmal haben wir uns verabredet, in DDR-Zeiten ganz einfach auch deshalb, weil ich hatte lange Zeit überhaupt kein Auto, ich hatte ein Moped und bin auch oft mit dem Zug wohin gefahren, wo ich wusste, da kann ich gute Fotos machen und bin dann gelaufen an der Strecke lang. Aber wenn einer von uns, unseren Freunden, ein Auto hatte, ein Trabi oder so, hat er noch 2 mit eingeladen und dann war noch Platz für die Kameras und all das. Und dann war vielleicht auch ein Eisenbahner dabei, der so Insiderkenntnisse hatte. Der wusste, heute an dem Tag findet eine Überführung statt mit einer seltenen Lok. Das hätte ich so gar nicht erfahren. Und da haben wir das oft im Team gemacht. War auch schön. Man konnte dann, wenn so ein Zug zu spät kam, konnte man ein bisschen miteinander erzählen und sich die Zeit vertreiben. Das haben wir oft gemacht. Aber ich habe es auch ganz oft bei so speziellen Motiven, wenn ich besessen war von irgendeiner Sache, wo ich wusste, da kannst du jetzt keinen noch mitnehmen, der langweilt sich da, dann habe ich das auch allein gemacht. Also 50-50.
Sie haben gesagt, die Kameras sind dann auch ins Auto geladen worden. Manche Eisenbahnfotografen haben ja eine riesen Ausrüstung dabei, ja, mit Stativ und manche, ja, sogar mit so Leiter oder Treppchen, damit sie irgendwie, ja, einen anderen Blickwinkel haben. Wie ist es bei Ihnen?
Meine Freunde hatten zum Teil, die hatten 2 Kameras auf so einer Schiene, die hatten die sich selber gebaut. 2 Pentacon 6, die 6x6 Kameras, eine mit Farbfilm und eine mit Schwarz-Weiß-Film. Und die haben dann gleichzeitig ausgelöst und hatten dadurch immer ein Schwarz-Weiß-Foto, ein schönes, und ein Dia, wenn es gelungen ist. Aber ich hatte meistens nur eine Kamera. Mir war das ein bisschen zu aufwendig.
Sie haben gesagt, schwarz-weiß und farbig. Was sind denn die besseren Fotos? Ist es schwarz-weiß oder ist es Farbe?
Da gibt es, glaube ich, keine endgültige Aussage. Es gibt Bilder, gerade eben, weil ich das vorhin gesagt habe, mit diesen Museumslokomotiven und diese dann auch ganz bunten Züge. Die Leute haben alle bunte Sachen an. Das ist für mich schon zu viel auch Farbe. Und da ist mitunter das schöner, wenn man das sogar wieder in Schwarz-Weiß fotografiert. Aber es gibt so Sonnenuntergangsstimmungen, wo so das Rot dominiert. Da ist schon Farbe ganz toll. Aber es gibt eben auch Bilder, wo Schwarz-Weiß richtig klasse aussieht. Schnee mit einer Dampflok im Gegenlicht. Im Winter ist es kalt, da kommt der Dampf so richtig doll raus. Da sieht das mitunter Schwarz-Weiß besser aus. Ich wage keine endgültige Antwort. Also es kommt auf den Fall an.
Jetzt hat sich ja die Technik auch ganz stark gewandelt beim Fotografieren. Früher die Großbildkameras mit den großen Negativen, dann die Kleinbildkameras und heute ist fast alles nur noch oder alles nur noch digital.
2010 bin ich auf digital umgestiegen. Erst hatte ich eine ganz einfache Kamera mit so einem ganz kleinen Sensor nur und da war ich aber nicht so ganz zufrieden. Und als dann diese Hochgeschwindigkeitsstrecke hier fertig war, so vor etwa 10 Jahren, 12 Jahren, da habe ich mir gesagt, die Züge fahren da oben, wenn du sie im höchsten Tempo erwischst, die fahren 300. Mit einer klassischen Kamera, mit Film, bist du aufgeschmissen, weil es gibt keine Filme, die so empfindlich sind, dass man die Belichtungszeit so kurz macht. Und da habe ich mir dann eine besorgt mit Mittelformat, also die ist richtig, hat einen richtig großen Sensor, gebraucht von einem Freund, der Profifotograf ist, sonst hätte ich das gar nicht bezahlen können. Und habe mir ein ganz besonders gutes, teures Objektiv gekauft, sodass ich jetzt die Züge, die ICEs mit 300, mit einer 8000stel Sekunde fotografieren kann. Und da sind die bei 300 scharf. Und da muss ich natürlich die Empfindlichkeit so hochschrauben, das geht nur elektronisch. Ich bin aber mit den Ergebnissen ganz zufrieden.
Früher, als man mit Filmen fotografiert hat und ganz früher, als die Filme noch richtig teuer waren auch, da war wahrscheinlich ein einzelnes Foto sehr teuer und auch sehr wertvoll dann. Und heute macht man zig Fotos. Ja. Wie hat denn das Fotografieren verändert?
Also ich bin da noch alte Schule. Ich bin wie der Jäger, der nur eine Patrone im Lauf hat und das muss der tödliche Schuss sein. Aber neben mir höre ich dann immer das Gerattere von denen, die so 15 Aufnahmen machen von einem vorbeifahrenden Zug. Und das kann ich irgendwie nicht. Ich denke immer, ich verschwende was, obwohl das Quatsch ist. Aber das ist so alte Schule. Teurer Film, einmal draufdrücken und der muss sitzen.
Wenn Sie sagen Jagdfieber, was ist denn Ihre schönste Trophäe? Gibt es ein Bild, wo Sie sagen, ja, das ist mein Lieblingsbild?
Das kann man eigentlich nicht sagen, aber es gibt schon so etliche Favoriten. Ich bin dann Anfang der 80er Jahre, 1980, 81, bin ich auch mal in Rumänien gewesen, weil dort noch ganz alte, ehemals österreichische Lokomotiven fuhren. Und da gab es eine Bahnstrecke von Oravica nach Anina. Die war so 30 Kilometer lang, ging hoch in die Berge. Und dort fuhren noch alte österreichische Loks der Baureihe 80. Und dass ich die live erlebt habe und fotografieren konnte und die Lokführer waren dort auch so nett, die ließen mich auf der Lok mitfahren. Das war ein ungeheurer Höhepunkt. Das war total schön. Und so in der Art gibt es so verschiedene ähnliche Sachen. Aber da war man noch jung und unternehmungslustig. Ja, das war toll. War echt toll.
Trifft man interessante Menschen, wenn man Züge fotografiert? Oder sind es immer nur die Zugfotografen selber? Oder lernt man da auch andere Leute kennen?
Ich bin erstens froh, dass ich immer mal wieder auch junge Leute sehe, die das machen. Und ich habe mal in England wirklich so richtige Trainspotter gesehen. Die hatten gar keine Fotoapparate dabei. Die hatten nur Notizbücher. Also die stehen vorne an der Bahnsteigkante, wenn der Zug reinrollt, und schreiben nur die Uhrzeit auf, genau, ob der Zug pünktlich ist, wie viel Verspätung er hat, und schreiben dann die Nummern der Lokomotiven auf und füllen damit dicke Bücher. Aber die haben keine Fotoapparate. Also ich fand das so lustig. Aber in Edinburgh waren 5 Leute gleichzeitig damit beschäftigt, die ganzen Züge aufzuschreiben. Also die Briten sind auch manchmal so ein bisschen schräg. In dem Fall waren es Schotten. Aber ich kann nur sagen, die Eisenbahn ist interessant und ich freue mich, wenn sich Leute für die Bahn interessieren. Wobei das heute wirklich schwer geworden ist, weil sich die Bahn ja so aus der Fläche wirklich zurückgezogen hat. Und es gibt Gegenden, wo 40, 50 Kilometer im Umkreis kein einziger Zug fährt. Das gibt es ja auch. Wie soll man da Eisenbahnfan werden? Das geht gar nicht.
Aber Sie würden trotzdem Mut machen, wenn jemand Interesse hat für Züge?
Ja. Modelle sind nach wie vor interessant. Ich glaube, ich habe auch meine erste große Liebe Eisenbahn. Da war ich so 5, 6 Jahre, da hat mir mein Vater eine gebrauchte Trickseisenbahn geschenkt. Da ging gar nichts mehr, da war kein Trafo dabei, nichts. Aber man konnte ja die Gleise zusammenstecken und konnte dann so mit der Lok. Man war ja auch gerade so groß, dass der Kopf über die Tischplatte kam. Und da war die Lok genau auf Augenhöhe. Und da war ich in Gedanken, bin ich diese Lok gefahren? Und das geht ja bei jedem Kind dieser Welt. Muss bloß der Vater irgendwie so eine schöne, alte, klapprige Eisenbahn mal über den Tisch wachsen lassen.
Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast hören Sie in der ARD Sounds App. Heute geht's um Leute, die aus Leidenschaft Loks und Züge fotografieren und filmen und beobachten. Die Eisenbahngesellschaften freuen sich natürlich drüber, aber es gibt dabei auch ein paar Regeln zu beachten. Die Deutsche Bahn hat diese Regeln zusammengestellt. Die Informationen für Hobbyfotografen und Hobbyfilmer gibt's im Internet unter deutschebahn.com. Im heutigen Podcast erzählen 3 Trainspotter von ihrem Hobby. Wo Sie deren Fotos und Filme sehen können, das sage ich Ihnen am Ende des Podcasts. Die drei sind Rudolf Heim aus Ingersleben bei Erfurt. Er ist jahrelanger Herausgeber des Fachmagazins Lokmagazin. Frank Buttich aus Berlin, ein Eisenbahnfilmer, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Er erzählt später von einer Eisenbahnbrücke in Schweden und was unter dieser Brücke dem Lokführer beim FKK-Baden passiert ist. Jetzt ist aber erstmal Anthony Gladstone aus München an der Reihe. Er ist 27 und seit 2018 auf der Jagd nach schönen Eisenbahnbildern.
Entweder zum Beispiel in Nürnberg, Berlin, okay, je nachdem, was da interessanten Baureihen fährt. Leipzig, okay, das auch. Aber wo ich auch dieses Jahr hin möchte, ist auf jeden Fall Tschechien, wegen den ganzen Baureihen. Österreich, da gibt es auch noch sehr alte Baureihen, wie es zum Beispiel L44.
Also Sie interessieren sich für ältere Züge?
Ältere, ja. Die neuen Baureihen, je nachdem, welche Hersteller, wie die Züge aussehen, je nachdem, was für mich eher interessant sind. Zum Beispiel meine Baureihen sind zum Beispiel die 218. Die 218 ist eine Baureihe Diesel, fährt von München Hauptbahnhof in Richtung Mühldorf. Dann gibt es die Baureihe 628, auch diese auch Richtung Mühldorf und weiter Richtung Simbach. Dann gibt es die Ludmilla, eine Russ-Look. Also ich finde eher die alten Baureihen für uns Eisenbahner richtig interessant. Zum Beispiel die ganzen Dampfloks, E-Roller, also sowas von den Spitznamen her. U-Boote, die alles hier noch fahren, in Nürnberg, oben in den Ost-West-Bereichen, die ich noch gar nicht mal fotografiert habe. Und es gibt auch eine Baureihe 103, einen Schnellzug von Koblenz Richtung Chiemsee. Auch so eine Sonderfahrt für uns Eisenbahner. Dann gibt es auch eine Sonderfahrt, eine 101, aka Rheingold. Solche Unternehmen lassen uns auch teilweise alte Baureihen fahren für unsere Eisenbahner. Sonst wäre es ja auch total langweilig, wenn man gar nicht hier fährt.
Woher wissen Sie, wo es schöne Ecken gibt, wo man gut fotografieren kann vielleicht auch?
Also es gibt ja Internetseiten, wo man es nachschauen könnte. Oder wenn man das Hobby eher schon länger macht, dann weiß man, wo man sich hinstellt, wo man es am besten macht. Und eine Lok, also mit Wagen, mit alten Sitzen, wo man die Fenster runterklappen kann oder runterschieben kann. Genau wie beim Alex auch. Beim Alex ist halt so, das ist der tschechische Wagen von dem Unternehmen Tschechi Drahi. Fahre ich auch sehr gerne mit. Manche sagen, ja, die Wagen sind eh Schrott, aber ich finde es eher im Gegenteil. Ich fahre ja sehr gerne, vor allem im Sommer kann man sich schön die Fenster runter tun und sich rauslehnen, aus dem Fenster natürlich. Man sieht ja eh alles, schöner Fahrtwind. Also ich fahre eh sehr gerne mit dem Alex mit. Eher auch Altzüge, aber neue, naja, eher weniger.
Wenn Sie Züge fotografieren, ja, brauchen Sie ja sehr lange, bis Sie an den entsprechenden Stellen sind. Mhm. Brauchen Sie länger, bis Sie an den Stellen sind, oder verbringen Sie mehr Zeit mit Fotografieren dann?
Also ich plane es eher so, ich schaue erstmal, wo ich hinfahren möchte, was fährt, was ich brauche. Wenn das Wetter schlecht ist und was Besonderes fährt, ja, dann gehe ich halt trotzdem raus. Man kann ja eh nicht wissen, ob die Baureihe wieder fährt oder wieder ausfährt oder dann wieder in zwei Tagen nicht mehr fährt.
Was heißt, Sie brauchen die Lok in Ihrer Sammlung dann?
Ja, ich warte momentan auf drei Werbeloks von den Österreichern, die ich jetzt gerade in meiner Sammlung brauche. Es gibt eine Internetseite von der österreichischen Bahn, nennt sich Lokfinder. Kann ich ja nachschauen, ob die Lok nach München fährt oder nicht. Dann schaue ich, ob das irgendwo gesichtet wird in der Sichtunggruppe oder sonstiges. Und auf Drehscheibe online, das ist halt eine große Internetseite, wo die ganzen Fotografen, wo die alle reinschreiben. Sonderwarte steht auch drin, ob irgendwas Besonderes fährt. Sowas schaue ich einfach nach. Dann weiß ich, aha, ob die fährt, ausfällt oder sonstiges.
Was machen Sie denn mit den Fotos? Archivieren Sie die, veröffentlichen Sie die, drucken Sie die aus für sich zu Hause?
Wenn ich die habe, natürlich, dann tue ich die hochladen auf Instagram. Da teile ich halt mit anderen Fotografen, dann wird es weiter geteilt. Oder es gibt auch Lokführer, die wollen auch mal vielleicht das Foto. Lokführer hat gedacht, aha, ah, das bin ich ja gestern um 15.23 Uhr am München Hauptbahnhof. Er sieht es, ich habe das da gestern hochgeladen, aha, das bin ich doch mit der Sparda-Lok von Österreich. Und da schreibt er mich an, hallo, Bahnbilder Westfalen, du hast mich fotografiert, kannst du mir das Bild senden? Dann würde ich es natürlich zusenden. Ne?
wenn Sie unterwegs sind zu den Punkten, wo Sie fotografieren, Sie fahren immer mit dem Zug hin?
Ja, ich fahre ja immer mit den Öffentlichen oder teilweise mit Freunden, die mit dem Auto fahren. Dann fahre ich auch mit denen natürlich mit an die Strecke. Wenn es hier ein bisschen weiter weg ist, ja, fahre ich einfach mit denen mit gemeinsam. Dann können wir zu dritt oder zu viert alle zusammen an eine Fotostelle. Dann fahren wir weiter zur nächsten Fotostelle. Da haben wir eh mehrere Bilder.
Also fahren die meisten Eisenbahnfotografen mit dem Auto?
Eher ja.
Weil man da besser an die Stellen hinkommt.
Ja, es gibt auch so Momente, zum Beispiel an ganz großen Sonderfahrten. Das bei manchen Sonderfahrten, das war auch damals so. In Tegernsee vor ein paar Jahren war ich mit einem Kollegen unten, haben wir den Sonderdampflok, haben wir den gejagt mit dem Auto. Also wenn man jetzt von außen sieht, wie wir da Fotografen mit Leiter, Stativ, also großes Stativ, nicht so ein kleines Stativ, normales Stativ, sondern denke ich mal, vielleicht 2 Meter Stativ mit Leiter. Das ist nicht nur 2-3 Fotografen, eher gefühlt 10, 20, 5 Meter weiter. Dann wieder hier 15 Fotografen, dann wieder 10 Fotografen mit Leiter. Manche stehen sich auch manchmal auf dem Berg, wo man eher von oben fotografiert. Bei uns ist überhaupt sehr wichtig, wie viele Fotografen eher an der Fotostelle stehen. Ob es 20 Autos, 20 Stativen und 20 Leiter.
Haben Sie selber auch ein Stativ oder eine Leiter? Wenn Sie mit dem Zug unterwegs sind, ist das sehr schwierig, oder?
Also ich habe keine Leiter, okay, eine kleine Treppe habe ich schon, aber ich benutze gar nicht. So schleppe ich hier durch den ganzen Zug 20 Kilo oder 15 Kilo, je nachdem wie die Leiter schwer ist durch den Zug, das wäre mir eh viel zu unständig.
Und was für ein Fotoapparat haben Sie? Die meisten Leute fotografieren und filmen ja heute mit dem Handy.
Ja, geht auch. Manche haben ja von Canon bis Sony bis Alpha Kameras. Ich habe hier jetzt eh nur so eine Standard-Einstiegskamera, also Canon EOS 4000D. Die habe ich seit Oktober 2018 schon. Je nachdem, wenn es schnell gehen muss, dann eher mit dem Handy. Je nachdem, wie die Kamera herumschwimmt, ja, dann mache ich einfach schnell kurz Nachschussen. Halt mit dem Handy wird auch reichen.
Was ist denn Ihr Traumziel? Gibt es irgendein Land, wo Sie sagen, das wäre vielleicht nochmal was, wo ich aber jetzt vielleicht gar nicht hinkomme, weil es zu weit weg ist oder zu teuer ist oder so? Aber haben Sie irgendeinen Traum, wo Sie gerne mal Züge fotografieren würden?
Also wo ich unbedingt hin will, mir wurde auch schon sehr oft empfohlen, ja, fahren wir oben an die Nordsee, Sylt, an die ganzen Intercity 218, Doppelverkehr, ganzen Autozüge fahren dort, aber es hat gar nicht hingehauen natürlich, wegen Zeit.
Also innerhalb von Deutschland wollen Sie bleiben oder gibt es auch irgendein anderes Land, wo Sie mal gerne hin möchten?
Also wo ich unbedingt dieses Jahr hin möchte, auf jeden Fall Tschechien, dann auf jeden Fall nach Köln, Dortmund, diese Richtung, da fahren auch sehr viele Altbau. Fahrzeuge auch.
Und haben Sie ein Foto, wo Sie sagen, das ist mein absolutes Lieblingsfoto?
Also ich habe mehrere Lieblingsbilder, wo ich eher sage, das ist so richtig geil. Eine Taucherbrille von außen fotografieren, eine Ludmilla mit richtig Ruß, wo es richtig, man denkt, es wäre eine Dampflok, aber wo es richtig aufdreht. Aber sowas finde ich einfach richtig krass. Da, wenn ich mir so Bilder anschaue, denke ich mir, der Tag hat sich richtig gelohnt.
Die Leidenschaft für Züge, die kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Manche Zugfans sammeln Fahrkarten, andere beschäftigen sich mit Kursbüchern oder Fahrplänen, wieder andere restaurieren alte Loks und Wagen oder fahren als Hobbyschaffner oder Heizer Museumszüge. Und manche beobachten Züge in der Landschaft oder auf Bahnhöfen, besondere Baureihen oder ganz alltägliche und schreiben dann die Nummern und Zeiten auf oder fotografieren und filmen sie. 3 von Ihnen stellen Ihr Hobby heute vor bei Abenteuer Eisenbahn, einem Podcast von MDR Thüringen. Neue Folgen gibt's immer am letzten Sonntag im Monat bei ARD Sounds. Vielen Dank, dass Sie mir schreiben. Ich freue mich über Fragen, Anregungen, Hinweise. Dafür gibt's die Mailadresse abenteuer-eisenbahn@mdr.de. Der 3. im Bunde unserer heutigen Eisenbahnfotografen und Zugfilmer ist Frank Buttig aus Berlin. Züge faszinieren ihn schon, seit er denken kann.
Oh, bei mir war das eigentlich der Wunsch gewesen, schon als Kind. Überraschung, ich wollte Lokführer werden. Ich hatte damals schon sehr viel Beziehungen zur Eisenbahn. Mein Opa, mein Bruder, meine Onkels, also bei meiner Mutter, die Brüder, waren alle bei der Eisenbahn und auch Lokführer. Außerdem war die Bahn damals für mich sowas wie wegfahren, weite Welt, verreisen, Abenteuer. Und ja, dann hatte ich mich beworben bei der Deutschen Reichsbahn damals im BW Görlitz. Ich habe eine 3-jährige Lehre abgeschlossen, die war kombiniert, erst Lokschlosser, dann Lokführer. So war das damals. Ja, ich hatte alle Untersuchungen hinter mir, bis ich zum Augenarzt musste, beziehungsweise damals hieß es ja der Verkehrsmedizinische Dienst. Ich habe auch alles sehen können, räumlich sehen, farblich sehen, hat alles geklappt. Nur die drittletzte Reihe beim Buchstabenlesen hat nicht mehr geklappt. Und da wurde mir dann ganz klar gesagt, dass ich dann nicht eingestellt werde, weil ich hätte eine Brille tragen müssen oder kriegen müssen. Und das war damals bei der Deutschen Reichsbahn ein absolutes Einstellungs-No-Go. Da ging nichts mehr. Ja. Als 17-Jähriger ist man dann irgendwie erstmal geschockt, weil der Traumberuf ist weg. Für mich ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Dann habe ich erstmal einen ordentlichen Beruf gelernt, als Zerspaner im Görlitzer Maschinenbau damals, und bin aber immer irgendwie dem Verkehr treu geblieben. Ich habe dann später ein Studium aufgenommen. Ich bin erstmal Fahrlehrer geworden, also wieder zum Verkehr zurück. Habe dann beim Kraftverkehr gearbeitet als Fahrlehrer. Dann wollten sie, dass ich studiere, habe ich auch gemacht. Also ich bin Diplom-Verkehrsingenieur geworden, als Fahrplantechnologe Busse und Straßenbahn dirigiert. War auch eine ganz spannende Sache. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn es so nicht klappt, dann machst du deinen Berufswunsch zum Hobby. So, und ich bin dann irgendwann bei einer Medienausbildung bei der Grimme-Akademie sozusagen zum Film und Fernsehen gekommen und habe dort mein Ziel weiterverfolgt. Sag ich, jetzt musst du Eisenbahn filmen und den nachfolgenden Generationen das Thema Eisenbahn nahebringen. Ja, und so ist es geblieben bis heute.
Wann war denn das ungefähr?
Im Jahr 2000 bin ich praktisch in die Ausbildung gekommen, bin dann auch Freiberufler geworden. Klar, die haben dann alle gesagt, ja, also du kannst eine Ausbildung machen hier, aber eben du musst dann gucken, wie du klarkommst mit der Welt. Da habe ich gedacht, jetzt machst du einen YouTube-Kanal auf und jetzt machst du Eisenbahn, das Thema Eisenbahn. Die Sendung heißt Modell und Bahn und die existiert seit 2002. Ja, seitdem mache ich Eisenbahnfilme. Versuche, das Thema Eisenbahn an den Mann zu bringen. Und die Modelleisenbahn noch dazu kam, zwangsläufig.
Sie versuchen es an den Mann zu bringen, auch an die Frau?
Auch an die Frau, ja. Da muss ich wirklich sagen, da gibt es ja bei YouTube so herrliche Auswertungstools. Ja. Ist tatsächlich so, der überwiegende Anteil ist Männer. Aber ich habe auch 2,4% Frauen voll Ohr.
Erinnern Sie sich noch an den ersten Film, den Sie gemacht haben oder das erste Thema, das Sie eisenbahnmäßig bearbeitet haben?
Das erste Thema habe ich gemacht mit der Rennsteigbahn. Da bin ich losgezogen und habe mal die Strecke zwischen Ilmenau und Bahnhof Rennsteig in so einem kleinen Film so nachzuvollziehen und zu machen. Über die Dampflok, über die 94, 12, 92, das war mein erster Film, den ich gemacht habe.
Und da sind Sie einfach losgezogen oder gab es da Absprachen vorher? Haben Sie viel vorbereitet?
Also ich war da ein bisschen blauäugig noch. Sagen wir mal so, ich bin einfach losgezogen mit der Kamera und das hat dann so 2, 3 Leute gestört bei der Bahn. Was mache ich hier und was filme ich hier und darf ich das überhaupt? Und ja, ich habe dann mich mit den Jungs da geeinigt und gesagt, ja, ich mache das hobbymäßig und so. Da ist das nochmal alles ganz glatt gegangen. Und dann ist es doch besser, wenn man eine Genehmigung hat und angemeldet ist und dann auch bestimmte Bedingungen beachten muss, wenn man Eisenbahnen filmt. Und das ist ja ganz wichtig in der heutigen Zeit.
Was gehört denn da zum Beispiel dazu?
Ja, zum Beispiel gehört erstmal dazu, dass man sich anmeldet, ob man, wenn man an Bahnanlagen ist, an Strecken oder Bahnhöfen, dass man sich an die entsprechenden Verantwortlichen wendet, sich eine Genehmigung bei der Deutschen Bahn einholt. Das ist zum Beispiel auch bei Führerstandsmitfahrten ganz wichtig. Muss man sich eine Genehmigung einfach holen, dass man da filmen darf.
Für Hobbyfotografen, Hobbyfilmer ist es ein bisschen anders. Die brauchen, glaube ich, keine Genehmigung.
Nein, für Hobbyfotografen, die brauchen natürlich keine Genehmigung. Aber die müssen auch Dinge beachten, die ganz wichtig sind eigentlich. Einmal, wenn man an offener Strecke steht, dass man eben, ganz wichtig, eine Warnweste hat eigentlich jeder im Auto, rein theoretisch. Anzieht, dass also der Lokführer von Weitem schon sieht, dass da jemand am Gleis steht. Und dann ist auch wichtig die Abstandsregel zum Gleis. Man darf nicht näher als 5 Meter an den Bahndamm ran. Damit also der Lokführer weiß, aha, der steht dort nur, dann sieht er auch meistens, dass er ein Fotoapparat oder eine Filmkamera hat, dann ist die Welt auch in Ordnung. Ich habe auch schon andere Sachen erlebt, dass dann dadurch, dass die sogenannten Trainspotter zu nah am Gleis gestanden haben, die Züge dann eben zwangsgehalten haben und Notbremse gezogen haben, dann ging die entsprechende Meldung los, Personen im Gleis. Und das hat unheimliche Folgen nach hinten raus für nachfolgende Züge. Und das sollte halt jeder Trainspotter wirklich beherzigen. Oder auch zum Beispiel das Hochklettern an Fahrleitungsmasten. Habe ich auch schon sehr oft gesehen. Das ist lebensgefährlich, sowas. Nicht nur, dass man zu nah am Gleis ist, sondern der Strom von oben, den sollte man auch nie unterschätzen.
Sie filmen große und kleine Züge. Mehr kleine Züge oder mehr große Züge?
Das hält sich die Waage. Also wenn sich die Gelegenheit bietet, natürlich unheimlich gerne große Züge. Und ich versuche dann, die Züge auch in die Landschaft zu setzen. Also mein Ding ist es nicht immer unbedingt nah am Gleis zu stehen, sondern Zug und Landschaft gehört irgendwie zusammen.
Können Sie ein Beispiel sagen, welcher Zug in welche Landschaft gehört?
Zum Beispiel bei den Schmalspurbahnen. Die fahren ja meistens etwas recht langsam und auch durch romantische Gebiete mit Wäldern, Auen, Seen, was man alles ein bisschen in der Nähe hat, wo man also das Thema Reisen auch ein bisschen umsetzen kann, Fernweh bekommt, selber reisen möchte und sagt, ach, da möchte ich mal mitfahren. Bei Schnellzügen, ja, die sind schnell da und schnell durch. Da ist es nicht so toll, aber hauptsächlich bei den langsam fahrenden Zügen oder Güterzügen zum Beispiel, ja, die durch die Landschaft fahren, das sieht schon schön aus. Da kann man schon ein bisschen was mitnehmen.
Sie haben gerade gesagt, dass Schmalspurbahnen oft langsam unterwegs sind. Das ist ja dann wahrscheinlich leichter zu filmen oder Sie haben halt länger was davon.
Wenn ich schnelle Züge filme, das dauert in der Regel dann so 4, 5, 6, 7, 8 Sekunden und dann ist das Bild wieder leer, dann wieder nur die Landschaft. Gehört irgendwo dazu, aber da gehe ich meistens so vor, dass ich etwas weiter vom Gleis weggehe, dass ich also den Zug länger in der Landschaft habe. Natürlich macht man auch Nahaufnahmen, klar will jeder haben. Es gibt so typische Einstellungen, wenn man eine Dampflok filmt zum Beispiel. Das ist ja nur, der Dampflok ist ja nur ein ganz tolles Thema. Das lebt, die Maschine, jede Leitung, es qualmt, es kleckert Wasser runter und so weiter. Da steht man gern am Gleis, weil man das Drehen der Räder und das Fauchen und das Arbeiten der Maschine mithaben möchte. Was man von Weitem zwar auch sieht, aber so richtig hautnah kriegt man es dann mit, wenn man unmittelbar am Gleis steht. Wenn dann so ein Dampfrost sich in Bewegung setzt, das hat was.
Sie haben gesagt, Sonderfahrten, die gibt es ja nicht nur für die Leute, die in der Dampflok mitfahren, sondern eben auch für Leute, die gerne fotografieren, filmen. Und da gibt es dann ja auch spezielle Halte zwischendurch.
Die sogenannten Fotohalte. Ich hatte im Jahr 2016 das große Glück, die Rennsteigbahn zu begleiten und eine Dokumentation zu machen. Skandinavien erleben 2016 hieß die Fahrt. 5.800 Kilometer mit der Eisenbahn quer durch Schweden bis zum nördlichsten Bahnhof Schwedens sind wir unterwegs gewesen. Und zwar Vassijaure, das ist der Grenzbahnhof zu Norwegen, wo es dann nach Narvik runtergeht. Aber jetzt komme ich erstmal zu dem einen berühmten Foto halt. Ein Kollege und ich sind mit den Kameras losgezogen. Und zwar ist das an der Inlandsbahn gewesen. Das ist also auch eine ganz bekannte Strecke, die Inlandsbahn in Schweden. Wird heutzutage meistens nur mit Güterzügen befahren. Aber wir hatten damals das große Glück, mit einem 17-Wagen-Zug gezogen von einer Diesel-Lok da zu fahren. Und da war so ein ganz toller Fluss. Da ging eine Stahlträgerbrücke drüber. Und die Stahlträgerbrücke teilte sich die Schienen mit der Straße. Jedenfalls haben wir gesagt, okay, bei dieser Brücke müssen wir hin und wir filmen die Überfahrt des Zuges. Also wir mit den Kameras dahin. Da war noch ein Lokführer mit dem Vornamen Eberhard. Und das war so schönes Wetter, sagte, ich gehe mal baden. Ja, und dann hat er sich dann ausgezogen, FKK-technisch, ist ins Wasser gegangen und wir standen oben und dann kam die Lok. Und mit der Lok und mit dem Zug kam eine Frau aus einem benachbarten Grundstück, stellte sich neben uns und wir haben uns dort kräftig unterhalten, was wir da machen. Und das war also ganz toll. Und die kriegte gar nicht mit, dass unser Eberhard aus dem Wasser raus wollte. Jedenfalls ist der arme Kerl fast erfroren, bis die Frau das mitbekommen hat. Die hat also herzlich gelacht, hat sich dann auch umgedreht und ist dann gegangen. Und unser armer Eberhard durfte endlich aus dem Wasser rauskommen. Schon fast blau. Ich meine, die schwedischen Seen sind ja recht kalt. Und bei der gleichen Reise hat man noch ein lustiges Erlebnis eben in diesem Grenzbahnhof in Vassijaure, wo es dann nach Norwegen, nach Narvik runtergeht. Ich sollte unbedingt den Zug filmen, wie er faktisch durch die Grenzstation durchfährt, in einer Art sogenannten Sperrfahrt, sollte es auf norwegisches Gebiet gehen. Dann wollten sie noch eine Kurve befahren, dann konnte man nach Narvik runtergucken. Ich stand mit der Kamera draußen. Ich habe gefilmt, gekämpft gegen Bataillone von Mücken. Und ich wunderte mich schon, warum eigentlich die Loks den Zug nicht zogen, warum die Loks abgehangen wurden, umgesetzt wurden. Ich stand da immer da, dachte ich, naja gut, wer weiß, was die jetzt machen. Dann kam der Abfahrtspfiff, aber in die andere Richtung. Und da fiel zum Glück jemanden ein, dort steht noch jemand, nämlich der Kameramann. Das wäre dumm geworden, dann hätte ich dort also wahrscheinlich übernachten müssen. Oder ich hatte den Auftrag, ich sollte eine Werbelok der ÖBB filmen. Und diese Werbelok oder dieser Zug mit dieser besonderen Werbelok ist zwischen München und Salzburg unterwegs gewesen. Und da hatte ich dann kurz vor der österreichischen Grenze an so einem Kloster, schöner Hintergrund, Berge, Kloster, auf diese Lok gewartet. Der Zug kam, aber nicht diese Lok. Da sind wir also an einem Tag hunderte von Kilometern gefahren. Dann habe ich mit der ÖBB gesprochen und die haben gesagt, ja, da hättest du uns mal vorher anrufen müssen. Die Lok ist heute in die Wartung gegangen. Aber in 14 Tagen ist auf dem Brenner. Gut, sage ich. Da bin ich auch, habe ich gerade Urlaub, nehme ich Kamera mit, filme ich. Ich auf dem Brenner oben an der Brennerstation gestanden. Wunderschönes Wetter gewesen, Sonne schien, war alles ganz fantastisch, aber es war halt Winter und die Sonne geht dann etwas zeitiger unter. Jedenfalls in dem Augenblick, wo die Lok kam, war alles schon schattig und ziemlich dunkel und die Lok war saudreckig. Also eine dunkle Lok, eine saudreckige Lok, da war es wieder vorbei, dann habe ich es aufgegeben mit dem Film. Also die Lok habe ich dann nicht wiedergekriegt, zum Beispiel. Oder man vergisst die Kamera einzuschalten im entscheidenden Augenblick.
Ist Ihnen passiert?
Ist mir schon passiert. War mir hochnotpeinlich, aber ich war abgelenkt. Der Zug kam und ich habe draufgehalten und schön mitgeschwenkt. Und wie der Schwenk fertig war, sehe ich im Sucher, scheiße, das rote Licht war nicht da. Also das ist dann dumm. Aber zum Glück waren ja noch welche dabei, die mitgefilmt haben. Und da haben wir uns dann geeinigt, dass ich dann ein paar Filmaufnahmen bekomme. Sowas passiert auch. Oder dass Akkus ganz plötzlich dann die Hufe hochmachen. Das passiert.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auch viele kleine Lokomotiven und Züge filmen, also Modellbahnen. Was ist denn leichter, die großen oder die kleinen?
Also leichter sind die kleinen, weil die kann man zwischendurch, wenn die Aufnahme schiefgegangen ist, anhalten lassen und nochmal zurückschieben und dann wiederholen wir die Szene. Das ist natürlich einfacher. Das kann man bei der großen Bahn, glaube ich, nicht so machen. Ne? Da geht das, glaube ich, nicht. Aber Modelleisenbahnfilmen, ja, ist auch anspruchsvoll. Weil dann die Modellbahner kommen, die wollen dann genau die Feinheiten sehen und genau das sehen, was sie auf ihrer Anlage dargestellt haben. Aber ich denke, das ist mir ganz gut geglückt bis jetzt.
Da muss man aber nicht auf Wetter oder sonstige äußeren Bedingungen achten. Da sagt man einfach so, wir machen heute den Film und dann funktioniert es auch.
Genau, meistens ist es ja die Modellbahn in geschlossenen Räumen oder in Ausstellungen. Dann hat man eh Licht mit, das man dann setzt und dann hat man die gleichmäßige Beleuchtung. Also bei der Modellbahn ist das Wetter immer schön.
Kann da auch mal was schief gehen oder passiert das eigentlich nie?
Meistens sind immer das diese Vorführeffekte, Zug entgleist, stößt mit irgendwas zusammen oder fährt nicht. Also das ist bei Modellbahnen gang und gäbe. Oder man hat den Zug wunderschön mitgeschwenkt und plötzlich bleibt er plötzlich stehen, keiner weiß warum. Aber dann kann man ja wiederholen. So bei der Modellbahn ist das genauso wie bei der großen Bahn. Bloß nicht mit so großen Auswirkungen.
Trainspotter, Eisenbahnfans, die Züge beobachten und fotografieren und filmen. Das war das Thema in dieser Folge von Abenteuer Eisenbahn. Die Fotos von Anthony Gladstone finden Sie übrigens bei Instagram unter bahnbilder-westend. Die Filme von Frank Buttich in seinem YouTube-Kanal Modell und Bahn. Und die Fotos von Rudolf Heim in der Fachzeitschrift Lokmagazin. Immer wieder gibt's in diesem Podcast auch Reiseerlebnisse mit Zügen in fernen Ländern. Genau wie beim NDR-Podcast zwischen Hamburg und Haiti. Zwischen Hamburg und Haiti ist auch eine Radiosendung, und zwar die älteste Reisesendung in Deutschland. Seit 1951 erzählt sie Geschichten vom Unterwegssein und vom Ankommen. Heute geht's dabei längst nicht mehr nur um Fernweh und schöne Reisebilder, sondern auch um das Leben der Menschen vor Ort, um nachhaltiges Reisen und die Folgen des Massentourismus. Alles zu hören in der ARD Sounds App. Wie auch die bisherigen Folgen von Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Zum Beispiel Folge 10. Da geht's mit der Eisenbahn ins Land der Götter nach Griechenland. Und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ihr Markus Wetterauer.